Grenzenlos hören, Bayern 2. Katholische Welt, Glaube und Leben. Immer sonntags ab 8 Uhr.
Wer war denn dieser Abelard? Der war ein Tausendsasser. Der war eben nicht nur ein Philosoph, ein brillanter Logiker, sondern da war eben auch ein Theologe, der eigentlich mit der Vernunft die Geheimnisse des Glaubens erforschen wollte, nicht?
Matthias Perkams lehrt Philosophie an der Universität Jena. Seine Publikation zum Thema der Sendung Liebe als Zentralbegriff der Ethik bei Peter Abelard.
Abelard hatte wirklich nichts, an das er sich lehnen konnte. Er war nicht integriert, so wie Bernhard, sein Gegenspieler, der war ja das Sprachrohr der ganzen Kirche und fühlte sich in der heiligen Mutterkirche geborgen. Und an Abelard dieses Auf-sich-gestellt-Sein, das ist ja eminent modern. Er ist wie ein Vorläufer des modernen Intellektuellen, Abelard, im 12. Jahrhundert.
Ursula Nigli, Philosophin und Theologin, leitet das Philosophische Institut Paraklet in Zürich, schrieb über Peter Abelard als Dichter, übersetzte seine Dichtung ins Deutsche.
Liebe in dem Sinn, in dem wir dieses Wort verwenden, hat es bis dahin im Mittelalter nicht gegeben und auch in der Weltgeschichte kaum. Das normale Wort für die damalige Zeit heißt Amor. Das ist für das Mittelalter Liebe. Und das dürften wir eigentlich nicht mit Liebe übersetzen.
Adalbert Pottlech, emeritierter Professor an der Technischen Hochschule Darmstadt, Autor der Biografie Abelard und Eloisa oder Die Theologie der Liebe.
Der junge Otto von Freising, der spätere Fürstbischof von Freising, reiste um das Jahr 1130 nach Paris. Sein Ziel: die Domherrenschule von Notre-Dame auf der Île de la Cité, die zwei Generationen später die erste europäische Universität werden sollte. Dort lehrte der in der ganzen lateinischen Welt berühmte Philosoph Peter Abelard, der neue Aristoteles, wie er von seinen Schülern ehrfurchtsvoll genannt wurde. Abelard machte Paris in weniger als einem Jahrzehnt zum akademischen Mittelpunkt Europas.
Wenn man verstehen will, wie wichtig der war, was ist um 1100 Wichtiges entstanden, was es vorher nicht gab und was es bis heute gibt und was bis heute unsere Wirklichkeit prägt? Die Universität. Und mit wem war sie verbunden? Ihre Gründung in Paris mit einer Figur wie Peter Abelard, der diese Gründung also vorbereitete. Das heißt, Peter Abelard steht an einer Denk- und Lehrtradition, die eigentlich ununterbrochen von ihm bis in die Gegenwart reicht.
Peter Abelard lebte von 1079 bis 1142. Es war die Zeit der von Papst Gregor VII. Groß angelegten Kirchenreform am Ende des 11. Jahrhunderts. Damals fielen dogmatische und kirchenrechtliche Entscheidungen, die die Denk- und Gefühlswelten der Menschen in Europa bis in unsere Zeit hinein beeinflussen sollten. Nach mehr als 800 Jahren wird seine Theologie wiederentdeckt.
Für die Kirche heute stellt sich nach all den Missbrauchsskandalen in der Vergangenheit die Frage immer dringender: Wie kann eine zeitnahe Auffassung gelebter menschlicher Sexualität gedacht werden? Wie kann der Sexualität, dem Begehren, der sexuellen Lust, der Makel des Sündhaften genommen werden? Peter Abelard hat sich vor fast 900 Jahren diese Frage gestellt und überraschende Antworten gefunden.
Mit einem lapidaren Satz, ganz im Sinne des heiligen Augustinus und der meisten Kirchenväter, hatte Papst Gregor die kirchliche Sexuallehre für Jahrhunderte bestimmt.
Die Lust kann nie ohne Sünde sein.
Die Kirche, die bei weitem mächtigste aller Institutionen jener Zeit, fasste den Entschluss, die Sexualität unmittelbar unter ihre Kontrolle zu bringen.
Den Weltpriestern wurde die Ehe verboten, der Zölibat verpflichtend gemacht. Priester sollten wie Mönche keusch und ohne Sexualität leben. Tausende Priesterfrauen wurden aus den Pfarrhäusern verjagt. Aber auch die Ehe sollte keusch gelebt werden, ohne das sündige Begehren, ohne sexuelle Lust. Ihr alleiniges Ziel sollte die Kindererzeugung sein. Der heilige Augustinus hat dafür drastische Worte gefunden.
Wenn die Kinderzeugung nämlich weggenommen wird, sind die Ehemänner schändliche Liebhaber, Ehefrauen sind Huren, Hochzeitsbetten sind Bordelle und Schwiegerväter sind Zuhälter.
Diese extrem sexual- und frauenfeindlichen Anschauungen sind keineswegs genuin christlich. Eine Quelle ist die philosophische Strömung der Stoa. Vor allem Seneca, er starb 65 nach Christus, schrieb für die christliche Ehemoral des Mittelalters jene verhängnisvollen Sätze:
Jede Liebe zu einer anderen Frau ist schändlich. Schändlich ist es aber auch, die eigene Frau über das Maß zu lieben. Nichts ist verderblicher, als seine Ehefrau wie eine Ehebrecherin zu lieben.
Adalbert Pottlech, der Jurist und Theologe, schreibt in seiner Abelard-Biografie:
Die christliche Kirche ist die erste Großorganisation der Weltgeschichte, die durch autoritative Entscheidung Verhaltensmuster der Menschen änderte, moralisches Verhalten in rechtsförmige Verfahren erzwang.
Wie konnte das geschehen? In der Zeit des frühen Hochmittelalters herrschten lange Hungerperioden. Immer größere Wellen der Not erfassten Europa. Das ganze 11. Jahrhundert währte das Chaos, das der Zusammenbruch des Karolingerreiches unter den Anstürmen von Sarazenen, Ungarn und Normannen hinterlassen hatte. Alle zentralen königlichen Gewalten hatten sich aufgelöst. Wenn man vom Krieg aller gegen alle sprechen wollte, dann trifft dies auf die Zeit nach dem Zusammenbruch des Reiches Karl des Großen zu. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts trafen zwei Denkstile aufeinander, die sich gegenseitig hart bekämpften. Diese unterschiedlichen Denkstile entsprachen zwei ganz unterschiedlichen Lebensstilen. Die Lehrer der Tradition waren Mönche oder Mitglieder eines Domkapitels, eingebunden in die kirchliche Ämterhierarchie.
Andere philosophische Lehrer dagegen, unter ihnen Peter Abelard, hielten sich frei von institutionellen kirchlichen Bindungen. Sie verstanden sich als Wanderphilosophen, die außerhalb der Klöster, in den allmählich wachsenden Städten lehrten, überall dort, wo Schüler es ihnen durch ihre Kolleggelder ermöglichten. In diesem Sinne waren sie frei, keiner kirchlichen Autorität unterworfen. Ursula Nigli:
Abelard hatte wirklich nichts, an das er sich lehnen konnte. Er war nicht integriert, so wie Bernhard, sein Gegenspieler. Der war ja quasi das Sprachrohr der ganzen Kirche und fühlte sich in der heiligen Mutterkirche geborgen. Und Abelard, dieses Auf-sich-gestellt-Sein, das ist ja eminent modern.
Worin unterschied sich ihr Denken? Die Lehrer der Tradition in den Klöstern fühlten sich eng gebunden an das Denken der Kirchenväter. Theologie treiben bedeutete in dieser Zeit, ihre Texte zu verstehen oder besser sie kontemplativ zu bedenken. Ihre Autorität in der Auslegung der Heiligen Schrift galt ihnen als unantastbar.
Wie anders und neu dagegen der Denkstil Abelards. Er stellte die Tradition in Frage und setzte auf die Ratio, die Vernunft. Furchtlos suchte er im Denken der Kirchenväter nach Widersprüchen, deckte sie auf, entwickelte sie weiter. Adalbert Pottlech:
Wissenschaftliche Theologie gab es bis dahin praktisch nicht. Schon das Wort gab es gar nicht. Das Wort stammt von Abelard als Bezeichnung für das, was wir heute unter Theologie verstehen. Die Thematik hieß Sacra Scriptura, heiliger Text, Bibel, oder Philosophia, Liebe zur Weisheit. Eine wissenschaftliche Theologie, die in allen Stufen und Äußerungen den Gesetzen der Logik unterliegt, das war die erste Leistung von Abelard.
Es war die Logik, die Lehre des vernünftigen Schlussfolgerns, welche die Lehrer der Tradition in den Klöstern so sehr fürchteten. Das Betreiben von Logik und Dialektik in der Philosophie bedeutete im frühen Mittelalter nichts Neues. Absolut neu dagegen war, dass Abelard das logische Denken auf die Geheimnisse des Glaubens anwendete, zum Beispiel auf das Geheimnis der Dreieinigkeit.
Die Kirche hat auf zwei Konzilien Abelards Lehren oder das, was sie dafür hielt, verworfen und ihm ewiges Schweigen auferlegt. Erst heute wird seine Theologie wiederentdeckt. Über die Jahrhunderte hinweg dagegen lebendig geblieben sind seine Autobiografie Über meine Leiden und der Briefwechsel mit seiner Geliebten, Ehefrau und späteren Nonne Eloisa.
Diese persönlichen Briefe erzählen in ergreifender Weise von der seelischen Dramatik zweier mittelalterlicher Menschen, zerrissen zwischen menschlicher Liebe und göttlicher Liebe. Zwischen ihrem Bewusstsein, eine völlig neue Erfahrung von Liebe zu machen, und ihrer Angst vor der ewigen Verdammnis gerade wegen ihrer Liebe. Dieser Briefwechsel hat das Paar weltberühmt gemacht. Die Liebesgeschichte zwischen dem berühmten Lehrer und seiner Schülerin Eloisa beginnt leidenschaftlich und endet tragisch. Fulbert, wie Abelard, Lehrer an der Domschule in Paris, hat ihn als Privatlehrer für seine Nichte Eloisa in sein Haus geholt. In aller Offenheit erzählt Abelard in seiner Autobiografie, was dann geschieht.
Erst einte uns das Haus, dann die Lust. Offen lagen die Bücher, aber die Worte drängten mehr zur Liebe als zur Lehre. Küsse waren häufiger als die Sentenzen der Kirchenväter. Die Hände fanden lieber die Brust als das Buch. Und die Liebe versenkte sich mehr in die Augen des anderen, als der Unterricht sich mehr in die Bücher.
Das Glück der Liebenden währt nur kurze Zeit. Die Ereignisse überschlagen sich. Eloisa wird schwanger. Und außer sich vor Freude teilt sie es ihrem Geliebten mit. Sie fliehen zu seiner Schwester in die Bretagne. Eloisa bringt einen Jungen zur Welt. Sie gibt ihm den Namen seines Vaters, Petrus, und den Beinamen Astrolabius, der Sternengreifer.
Das aber ist nicht das Ende dieser außergewöhnlichen Liebesgeschichte. Das Drama nimmt seinen Gang. Für eine Verheiratung ist Eloisa wertlos geworden. Fulbert will sich rächen. Die erneute Flucht. Abelard begleitet Eloisa ins Kloster Saint-Marie in Argenteuil.
Abelard und Eloisa kehren zurück nach Paris. Sie wollen sich mit Fulbert versöhnen. Sie heiraten, um das Unrecht wieder gut zu machen. Fulbert und seine Blutsverwandten genügt das nicht. Sie rächen sich auf furchtbare Weise an den beiden Liebenden. Sie bestechen die Diener Abelards. Die dringen nachts in sein Haus ein und kastrieren ihn.
Abelard ist getroffen in allem, was ihm wichtig war. Verletzt in seinem Stolz, in seinem Beruf, in seiner Männlichkeit. In den Augen seiner Zeitgenossen war ein Verschnittener, ein von Gott Verworfener. Abelard sucht Schutz in einem Kloster.
Auch Eloisa zwingt er, gegen ihren Willen den Schleier zu nehmen und Nonne zu werden. Eifersucht plagt ihn. Seine innere seelische Erstarrung macht es ihm fortan unmöglich, Gefühle der Empathie und der Liebe für Eloisa zu empfinden. Er lässt sie allein in ihrem Schmerz, sucht nicht ihre Nähe. Kein Brief, kein Lebenszeichen, 10 Jahre lang nicht. Eloisas Seele erstarrt in Bitterkeit.
Wie immer sie in ihre Hände gekommen sein mag, eines Tages liest sie die Autobiografie Abelards, ihres Mannes, die Geschichte meiner Leiden. Nach 10 bitteren Jahren ist das sein erstes Lebenszeichen. Sie beginnen, sich Briefe zu schreiben. Eloisa schildert darin ihre Verbitterung. Erst jetzt begreift Abelard, mit welcher Leidenschaft ihn seine Frau geliebt hat, immer noch liebt. Diese Briefe sind ein literarisches Phänomen.
Eloisa ist 20 Jahre alt, als Abelard sie zwingt, der Welt zu entsagen und ins Kloster zu gehen. Jetzt brechen ihre Gefühle aus ihr heraus, trotz des gesellschaftlichen Verbotes für Frauen in jener Zeit, sich ihre sexuelle Not einzugestehen und sie auch noch öffentlich zu machen. Sie schreibt:
Meine Liebe schlug um in Wahnsinn. In mir drängte das Feuer der Jugend. Ich habe zu viel gekostet von den Freuden aller Freuden, und darum kann das begehrende Fleisch, die hochgepeitschte Lust nicht zur Ruhe kommen. Dich verlieren heißt, mein eigenes Leben verlieren.
Eloisa schildert ihre Liebe in bewegenden Worten.
Nicht mehr bei mir, sondern bei dir war mein Selbst. Und auch gerade jetzt ist es nirgends, wenn es nicht bei dir ist. Ohne dich kann ich nicht sein. Mach du, ich flehe dich an, dass es ist bei dir.
Diese unstillbare Unruhe des eigenen liebenden Selbst, von dem Eloisa spricht, das erst im geliebten Menschen zur Ruhe kommt, mag ein Echo sein auf Augustinus' berühmten Satz aus seinen Bekenntnissen:
Ruhelos ist mein Herz, bis es ruht in dir.
Doch Eloisa denkt dabei nicht an Gott, sie denkt an Abelard. Sie findet ihre innere Ruhe nur in Abelard. Und indem sie das sagt, adelt sie die sinnliche wie geistige Liebe zwischen Mann und Frau, ganz im Widerspruch des moralischen Empfindens ihrer Zeit, die eine solche Liebe für gotteslästerlich hält.
Wenn das Wort Ehefrau anderen heiliger und gesellschaftlich gewichtiger bedeutet, dann klang mir das Wort Geliebte immer süßer. Ja, wenn du nicht empört bist, selbst Konkubine. Gott rufe ich zum Zeugen an. Wenn der Kaiser, Beherrscher der ganzen Welt, mich seiner Ehe würdigte, begehrter wäre es mir und würdiger, deine Hure zu heißen, als seine Kaiserin.
Dass ich nicht aus Liebe zu Gott ins Kloster gegangen bin, wissen alle. Ich habe es nur getan aus Liebe zu dir. In diesem Augenblick ist Abelard für sie Gott geworden. Das kann sie nicht vergessen und ihm letzten Endes auch nicht verzeihen.
Auf Eloisas Verzweiflung reagiert Abelard in seinem Antwortbrief mit Erstaunen und Zurückhaltung. Bei aller theologischen Modernität ist er ein mittelalterlicher Mensch, der in der Angst ewiger Verdammnis lebt und die Ausschließlichkeit der Liebe Eloisas als Affront gegenüber Gott empfunden haben mag. So endet sein Brief in einer Predigt über die Liebe des menschgewordenen Gottessohnes, die weit höher stehe als die Liebe eines Menschen zu einem anderen. Er schreibt ihr:
»Ich habe nicht gelitten, um deine Seele zu retten, aber er, dein Erlöser, hat aus innerem Wollen für dich gelitten. Er, der durch sein Leid alle Schwachheit bekräftigt und allen Schmerz hinwegnimmt.«
Und Abelard beendet den Brief mit dem formelhaften Gruß:
»In Christus lebe wohl, du Braut Christi. Lebe wohl in Christus. Lebe du in Christus. Amen.«
Eloisa fühlt sich schuldlos. Was sie aus Liebe getan hat, das sagt ihr das Gewissen, kann nicht Sünde, kann nicht eine Verachtung Gottes sein. Es ist eine gänzlich neue Entdeckung, die dem moralischen Gebot der Zeit unmittelbar widersprach. Auch Abelard macht diese Erfahrung. In den Liebesnächten mit Eloisa hat er erlebt, dass die Innenansicht des Glücks und die Außenansicht der moralischen Schuld einander fremd sind und zwei unterschiedlichen Welten angehören. Diese Erfahrung führt ihn zu einer ganz neuen Ethik, zur Gewissensethik. Diese Ethik, revolutionär neu für seine Zeit, verlegt die Bewertung dessen, was gut und böse ist, in das Innere des Menschen, in sein Gewissen. Matthias Perkams.
Wichtig ist natürlich Abelards Gewissenstheorie, wo er im Grunde genommen, ebenso wie später Thomas von Aquin sagt, das Wichtigste ist erstmal nicht, was du tust, sondern dass du es nicht gegen das eigene Gewissen tust. Ich denke also, ein Abelard würde auf die Frage zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen sagen, wenn derjenige, der als Geschiedener wiederverheiratet, seinem Gewissen entsprechend handelt, dann handelt er jedenfalls besser, als wenn er gegen sein Gewissen einer Vorschrift der Kirche folgen sollte.
Was die Gewissensfreiheit anbetrifft, war Abelard sogar radikaler als Thomas von Aquin, wenn er behauptet, dass die Juden keine Gottesmörder seien. Mit dieser provokanten Feststellung stößt Abelard ins Herz seiner Zeit. Und so lautet denn auch der 10. Anklagepunkt gegen Abelard auf dem Ketzerkonzil in Sens 1140, dass er gelehrt habe,
dass diejenigen nicht gesündigt hätten, die Christus im Irrtum kreuzigten.
Haben die Verfolger Christi gesündigt? Und Abelard sagt, nee, die im eigentlichen Sinne haben die nicht gesündigt, denn die waren ja in ihrem Gewissen überzeugt, dass das ein Gotteslästerer war und dass sie gegen den vorgehen mussten. Und insofern sind sie ihrem Gewissen gefolgt und haben insofern auch nicht gesündigt. Sie haben zwar nicht gut gehandelt, weil sie sich geirrt haben, aber solange sie in dem Irrtum waren, hatten sie eigentlich keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, wie sie gehandelt haben.
Es mussten mehr als 800 Jahre vergehen, bis die Kirche diesen einfachen ethischen Gedanken denken konnte und ihrem latenten Antijudaismus abschwor, der im vergangenen Jahrhundert noch Millionen von Menschen das Leben gekostet hat.
Die Kernfrage von Abelards Ethik ist: Wie muss eine Tat beschaffen sein, in der Sprache der Theologie, wie muss ein Werk aussehen, damit es als Sünde, als Schuld anzusehen ist? Ausgangspunkt seines Denkens ist das archaische Rechtsdenken. Abelard formuliert es so:
Nach der Beschaffenheit der Werke richtet sich die Beschaffenheit der Vergeltung. Denn so wie die Werke sind, wird die Vergeltung sein. Für gute Werke Gutes, für schlechte Werke Schlechtes.
Strafe wurde an Äußerliches geknüpft. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So war es von alters her. Einen freien Mann erschlagen, so und so viel Wehrgeld. Eine Frau von hinten besteigen, die und die Kirchenbuße. Endlos ist die Kasuistik der Rechtsbücher, endlos die Listen der Bußbücher im Mittelalter. Moral und Recht waren eine Frage des Äußerlichen. Abelard schreibt dagegen:
Aber bei Gott wird nicht das Werk, sondern die Absicht vergolten. Gott kann also nicht durch eine Übeltat, sondern nur durch Missachtung beleidigt werden.
Dieser einfache, so harmlos klingende Satz bedeutete eine Umwertung der ganzen bisherigen Anthropologie des Menschen im Stande der Erbsünde. Abelard, wie auch Eloisa, die in ihrem Innern, in ihrem Gewissen, das Begehren in der Liebe frei von jeder Schuld erlebt haben, wenden sich gegen den Kerngedanken des heiligen Augustinus. Dieser Kerngedanke meint, dass die böse Begierde, die sexuelle Lust, bereits sündhaft ist. Dagegen lehrt Abelard:
Nicht eine Frau begehren ist Sünde, sondern der Begierde zuzustimmen. Nicht der Wille, mit ihr zu schlafen, ist verdammenswert, sondern die Zustimmung zu diesem Willen.
Wenn aber die Sünde ausschließlich in der Zustimmung liegt, dann ist die Handlung moralisch indifferent. Abelard schreibt in seiner Ethik mit dem Titel Scito te ipsum, erkenne dich selbst, nach dem Sinnspruch des Orakels von Delphi den Satz:
Die Ausführung der Sünde fügt zur Schuld und zur Verdammung nichts hinzu.
Das ist wieder eine seiner theologischen Provokationen, die seine Kritiker in helle Aufregung versetzen. Sie wenden ein, dass die Lust und der Spaß an der Sünde doch gerade in der Ausführung liegen würden. Furchtlos fordert Abelard sie auf, nachzuweisen, dass Lust in sich Sünde sei. Natürlich kannte Abelard den Papst Gregor zugeschriebenen Satz: Die Lust kann nie ohne Sünde sein. Er ist jedoch so klug, ihn nie zu zitieren.
Auch Augustinus' Erbsündenlehre erwähnt er nicht. Allein er appelliert an das Einsichtsvermögen seiner Kritiker und zeigt ihnen die Unsinnigkeit dieses Satzes. Mutig räumt er mit der Tradition auf und führt als Argument ad absurdum, was die Kirchenväter ausdrücklich gelehrt hatten und die Moraltheologie nach ihm lehren wird.
Nehmen meine Kritiker das aber wirklich an, so darf niemand fleischlichen Genuss haben. Dann sind weder die Eheleute frei von Sünde, wenn sie sich erlauben, in fleischlicher Lust zu vereinen, noch jener, der im Verzehr köstlicher Speisen den Ertrag seiner Arbeit genießt. Schuldig wäre dann der Herr, der unseren Leib und solche Speisen schuf.
Der Logiker hat sein Argument auf den Punkt gebracht, ohne Rücksicht auf die Empfindlichkeiten der auf Askese und sexueller Enthaltsamkeit bedachten Theologen in den Klöstern. Dann formuliert er das Ergebnis seines Denkens, das in seinem Kern die gesamte Sexualethik der Kirche jener Zeit und darüber hinaus ablehnt.
Ich bin der Ansicht, dass kein fleischlicher Genuss Sünde ist und dass es niemandem Schuld zuzurechnen ist, der sich bei Genuss in einem Zustand befindet, in dem man Lust notwendigerweise empfindet.
Abelard sagt demgegenüber: Nein, die Begierde, die wir haben, so hat er es nicht ausgedrückt, sage ich jetzt, die ist Natur, dass sie in uns aufsteigt, wenn ein Mann eine begehrenswerte Frau sieht und er sie begehrt, dafür kann er nichts, das steigt auf. Das kann keine Sünde sein. Sondern erst, wenn er sich sozusagen darauf einlässt, dem Gedanken nachgeht, damit spielt, sich vorstellt, es dann doch zu tun. Ja, das ist die Sünde.
Abelard hat hier einen Ausweg aus der Sackgasse einer körperfeindlichen, repressiven Morallehre gewiesen. Doch die Kirche wollte oder konnte ihn nicht gehen.
Zweimal in seinem Leben reichen Logik und Dialektik nicht mehr, sich einen angemessenen seelischen Ausdruck zu verschaffen. einmal im Glück und einmal in der Verzweiflung. Abelard wird zum Sänger und Dichter. Wir hören eines der Klagelieder, lateinisch Planctus, gedichtet und komponiert von Peter Abelard.
Die Lieder des Glücks und der Liebe, Carmina Amatoria, sind verloren gegangen. Erhalten geblieben sind Abelards Klagelieder. Sie erzählen von Frauen aus dem Alten Testament, die in ihrer Liebe unbeirrbar sind und an männlichem Unverstand und Gewalt scheitern. In ihren Interpretationen kann Ursula Nigli zeigen, wie in dieser Dichtung Abelards Bewunderung für Eloisas Unbeirrbarkeit in der Liebe anklingt. Für Eloisa werden sie ein Trost und späte Genugtuung gewesen sein. Diese Lieder der Not reihen Abelard ein unter die Großen der Literatur- und Musikgeschichte des frühen Hochmittelalters.